Hallo, willkommen zu unserer neuen Sendung und wir haben uns diesmal wieder um News gewälzt oder in News gewälzt.
Das war wieder ein Ritt durch die News, Markus.
Ja, aber es ist ja schön, dass es im Moment immer so viel Neues gibt. Also wir haben angefangen mit Microsoft Clarity, einem Tool, was dir sehr viele Einsichten über das Verhalten deiner Besucher geben soll und vielleicht auch noch irgendwie was anderes im Gepäck hat. Das verraten wir dann in den News und wir haben
dir erklärt, warum Sandbeacon sinnvoll sein kann.
Ja, und was es überhaupt ist.
Ja, und warum man Data Analyst und Data Scientist eventuell trennen muss. Und du hast relativ viel zu BigQuery gemacht, Markus.
Genau, wir haben uns gewälzt in BigQuery und Google Analytics 4 mit den Vor- und Nachteilen und warum nicht alles scheiße ist. Und wer das wissen will, der bleibt jetzt einfach dran.
Viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Page Views. Wir haben wieder eine News-Ausgabe für euch und wir steigen direkt ein, würde ich sagen, mit ein ganz klein wenig Housekeeping. Hallo Michael.
Hallo Markus, herzlich willkommen aus Köln.
Ja, hallo zusammen da draußen in euren Autos oder wie auch immer ihr gerade seid. Wir wollten uns als erstes bedanken, dass es bei den iTunes-Rezensionen wieder so ein bisschen weitergegangen ist. Das finden wir gut. Eine habe ich zu meinem Geburtstag bekommen, das hat mich besonders gefreut. Und eine andere, da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, oder sagtest du, hättest da am Ende noch kurz drauf hingewiesen, die hat hier gestern auch nochmal für einen Lacher gesorgt.
Möchtest du die kurz vorlesen, Marco?
Nee, nicht nochmal, aber trotzdem danke nochmal dafür. Also im Dialekt verfasst war das besonders lustig.
Genau, danke an Dirk Preuth und an Timo, mit welchem Nachnamen auch immer. Wir freuen uns über jede iTunes-Rezension. Egal wie viele Punkte, Sterne oder was auch immer, wir freuen über jedes Feedback.
Ja, obwohl mir aufgefallen ist, wir sind ja auf 4,9, genau weil wir eine, ja nicht Rezension, sondern vielleicht nur Bewertung haben, keine Ahnung, mit einem Stern. Die hätte ich gerne gelesen, ich finde die nicht, weil normalerweise gibt es ja vielleicht auch einen Grund.
Ja, aber Bewertung, Sterne haben wir nicht immer...
Wahrscheinlich einfach nur so ein, naja, egal, tut mir leid. Was auch immer wir dir angetan haben, wir entschuldigen uns dafür.
Vielleicht war es einfach nur ein dicker Daumen, der irgendwie abgerutscht ist.
Ja, vielleicht
auch ausgerutscht.
Ja, aber 4,9 sieht da sowieso auch viel realistischer aus als 5,0. Insofern alles gut, weitermachen. Steigen wir ein in unsere Fundstücke, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, sehr schön.
Ja. Was passiert ist, ganz überraschend für mich zumindest und für viele andere auch im Oktober, ist, dass Microsoft mit einem Tool plötzlich herbeikam, was so ein bisschen in die Richtung Hotjar ging. Clarity heißt das Ding, ja, sollte also für Klarheit sorgen, was der Besucher so auf der Website macht. Ich wusste überhaupt nicht, dass irgend sowas in Vorbereitung ist, dann kam das Ding aus der Beta, ich habe es mir angeschaut und habe es dann relativ schnell wieder deinstalliert, aus verschiedensten Gründen, hauptsächlich deswegen, weil man es eigentlich als Marketing-Tool und auch Marketing-Cookie deklarieren muss, wenn man dieses Tool nutzt, weil es eigentlich, sagen wir mal, aus Sicht von Microsoft zumindest mal dazu dient, das Microsoft Audience Netzwerk auszuweiten. Ja, also diese ganze Werbegeschichte steht da halt im Vordergrund.
Lass mal anfangen, was kann das Tool denn überhaupt?
Es kann, es hat an sich ein schönes Dashboard, sagen wir mal, ja, wo ich so ein paar grobe Daten darüber sehe, welche Browser, wo kommen die Leute her und so weiter. Also sag mal, nicht Webanalyse, sondern so Analytics-Daten in der Übersicht. Ja, also nicht viel mehr, als man so normalerweise auch aus Log-Files zu sehen bekommt. Aber was da eben ein schöner Part ist, der mir auch gefallen hat, ist, dass da bestimmte User direkt segmentiert werden, in welche die zum Beispiel wild rumgeklickt haben. Rage-Clicks nennt sich das da. Finde ich eigentlich ganz nett. Und eben auch Leute, die vermehrt auf irgendwelche toten Elemente, also wo man eigentlich gar nicht hinklicken soll oder wo nichts passiert, wenn man klickt, wo dahin geklickt wird. Und von diesen oder auch von allen anderen kann ich mir dann für meine einzelnen Seiten Recordings anschauen, also so Session-Recordings, was ist auf dieser einen Seite oder auch eben auf mehreren Seiten passiert bei diesem einen bestimmten Benutzer. Und es werden auch Click-Heatmaps gemacht. Es sollen demnächst auch noch andere Dinge dazukommen. Eine Scroll-Map soll da, glaube ich, auch noch dazukommen, wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt geht es erstmal nur um Klicks. Und das sind diese typischen Heatmap-Funktionen, die man eben auch aus anderen Tools so kennt.
Outflow,
Clicktail, keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen. Ne? So. Und die haben eben alle so ihre Vor- und Nachteile, aber so für einen ersten Wurf und für eine Beta fand ich das schon eigentlich ganz nützlich. Also ich habe es ja bei mir ein paar Tage eingesetzt, um Daten zu sammeln. Und ich habe auch in den Recordings tatsächlich Dinge gefunden, die mich dazu gebracht haben, irgendwie Verbesserungen, also potenzielle Verbesserungen auf der Website einzuführen. Habe mir natürlich nicht mehr die Mühe gemacht, es nachher dann noch zu beobachten, aber das waren offensichtliche Dinge, wo ich dachte, da kann man wirklich mal rangehen. Und das ist ja Sinn und Zweck von solchen Tools eigentlich. Ne? Man schaut sich an, wo kommen die Leute nicht klar. Und deswegen fand ich diese vorgefilterte Ansicht von Leuten, die irgendwelche Rage-Klicks ausgeführt haben, also die offensichtlich irgendwie Frust gezeigt haben, dadurch, dass die in sehr kurzer Zeit sehr oft auf eine sehr enge Fläche geklickt haben. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dann kann man da genau reingehen und sagen, so, was ist denn da passiert? Wo sind die denn hängen geblieben? Könnte ich mir jetzt im E-Commerce noch viel sinnvoller vorstellen, so als auf meiner Website, aber ich habe es eben aus vorher schon genannten Gründen lieber nur auf meiner eigenen Website erprobt und das eben dann auch nur mit Consent und mit meinen eigenen Sessions und das war es eigentlich. Ein paar Tage habe ich da Daten gesammelt und dann habe ich sie da ausgebaut.
Aber mit den, wenn ich das richtig verstehe, mit denen, die erfassen, können die theoretisch sowas nachbauen wie Google Analytics langfristig, oder? Muss nicht bei Hotjar bleiben bei den Funktionalitäten, sondern Seitenaufrufe, Click-Events.
Also was die da noch so mit vorhaben, weiß ich nicht, aber bis man wirklich ein Webanalyse-Tool hat, vergeht ja dann schon noch eine ganze Menge Zeit. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, dass da bei Pivik Pro jetzt gerade mal sowas wie Channel Grouping, der benutzerdefiniertes dazugekommen ist und all so Sachen, die wir schon ewig lange gewohnt sind, also viele Dinge, die sich ja jetzt gerade aufmachen. Analytics zu ersetzen sind ja, was das Feature-Set angeht, noch sehr weit von echter Nützlichkeit entfernt.
Wobei wir ja beim Channel Grouping bei Analytics 4 das ja wieder verlassen, das gibt's dann ja nicht mehr.
Ja, genau, ne, so, aber lass uns da später drüber reden, was
wir
da
alles verlassen. Das ist mein eigenes Thema.
So, ja, aber also klar, kann man da noch jede Menge einbauen. Im Moment sieht das eben mehr so aus, wie als würde sich mehr in dieser Hotjar-Ecke positionieren. Aber bloß wenn man jetzt nur ein paar Zahlen auf einem Dashboard sieht, heißt das nicht, dass das alles ist, was da vielleicht noch irgendwie reinkommt. Wissen wir nicht. Ja. Also ob Microsoft jetzt nochmal ein Webanalyse-Tool machen will oder nicht, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja.
Der Markt wäre ja mehr oder weniger aber ja da.
Ja, Markt ist immer da.
Ne? Also der ist ja groß genug.
Ja, ja, das zu Clarity. Also ich habe da was im Blog. Ich habe da auch mal, wer mal reinschauen will, ohne es selber zu installieren, ein kleines Video dann auch verlinkt in dem Blogbeitrag. Und ansonsten sowieso in den Shownotes der Link zur offiziellen Ankündigung des Tools. Und von da aus findet man auch den Weg, finde ich.
Genau, super. Ja, und mein nächster Beitrag, den ich gefunden habe, ist vom Jan wieder mal. Der hat es jetzt in den letzten drei Folgen bisher geschafft. Web Analytics for Developers.com. Diesmal mit, warum man Sandbeacon benutzen sollte, kurz im Hintergrund. Wenn man zum Beispiel Click-Events in Google Analytics hat und die Website ist dann aber viel schneller gewechselt, als der Event abgeschickt ist an Google Analytics, verliert man den. Deshalb wartet Google Analytics oder auch Adobe oder ähnliche Tools warten, eine gewisse Zeit, bis das jeweilige an das Tool geschickt wurde. Bei Google Analytics kann man sagen, sobald es erfolgreich abgeschickt wurde, das heißt, wir bekommen einen Success zurück. Der Jan schreibt, bei Adobe war es bisher so, dass einfach mal 500 Millisekunden einfach pauschal gewartet wurde, bis die neue Seite geladen wurde. Das heißt, jeder Klick wurde um eine halbe Sekunde verzögert. Das ist blöd und da gibt es Sandbeacon. Das ist eine Methode, das zu übertragen, ohne dass man mit dem HTTP-Request einfach so arbeitet, sondern dass es sozusagen parallel geschickt wird. Und bisher war es so, dass der Internet Explorer das nicht so wirklich unterstützt hat. Inzwischen unterstützen das nahezu alle Browser. Und jetzt kann man es eigentlich einsetzen. So das Fazit seines Artikels. Nutzt du Sandbeacon, Markus?
Also nicht, indem ich die Transportmethode selber gezielt wähle. Habe ich nicht einen Tag, glaube ich.
Ja.
Also ich habe da natürlich mal mit rumgespielt, aber ich habe da jetzt keins, wo ich jetzt sagen würde, nee, das habe ich extra auf Sandbeacon gestellt, weil sonst die Daten nicht ankommen. Oder
ja, was? Soll auch buggy sein, habe ich gehört. Das hat, glaube ich, der Martin Ahrens mal erzählt.
Ja, und irgendwer anders hat mal erzählt,
bei Google Analytics.
Dass das Analytics.js irgendwie Sandbeacon dann verwendet, wenn es der Browser unterstützt und wenn es die Situation irgendwie erfordert. Und darauf habe ich mich bisher, muss ich gestehen, einfach verlassen.
Okay. Okay, dann hätten wir den auch durch, dann bist du wieder dran.
Ja, genau. Das machen wir kurz. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass die neue Google Tag Manager Vorschau so ihre Vor- und Nachteile hat und was viele ja vermisst haben, ist so diese alte Ansicht, Website oben und den Debugger unten zum Beispiel, ja, was natürlich auch zumindest auf meinem neuen Monitor ja eigentlich total nicht zielführend ist, aber so nebeneinander wäre ja auch zum Beispiel schön. Und weil ich halt ein großer Freund von Hotkeys bin und nicht so viel Mauszauberei mag, habe ich für mich persönlich eine Lösung gefunden, die in einem Plugin besteht. Also ein Plugin, wo ich einfach wo ich sehr schnell umschalten kann zwischen verschiedenen Ansichten und wo dann der Tab neben dem gerade aktiven ausgelöst wird zum Beispiel und dann nach rechts verschoben wird. Und so kann ich mir dann den Debugger direkt neben die zu debuggende Website oder eben, wenn ich möchte, tatsächlich auch darunter setzen und mit einem ebenso einfachen Hotkey das Ganze auch wieder rückgängig machen. Das ist für mich so der besondere Benefit davon. Ich habe da auch so ein bisschen diskutieren müssen, ob das überhaupt sinnvoll ist, also wo man doch heutzutage diese Desktops hat, wo man sowieso, wenn man das mit der Maus irgendwie richtig rüberzieht, wo das alles andockt und so weiter und man dann wählen kann, was man auf der anderen Seite sehen möchte. Aber für mich ist das mit den Hotkeys nach wie vor irgendwie die bessere Lösung. Ich habe das gesucht, ich habe es gefunden und benutze es seitdem wirklich ständig, jeden Tag mehrfach. Wenn ihr auch Bock drauf habt, guckt es euch an.
Ja, kurz Info dazu, weil viele mal mit diesem Undock mit der Maus das erzählen und so. Es gibt eine Fenstertaste bei Windows, die ist genau für die Fenster zuständig. Man kann mit den Pfeiltasten entscheiden, wo die Dinger hinkommen. Das heißt, nicht mit der Maus, sondern einfach mit der Fenstertaste und dann links, rechts laufen mit den Pfeiltasten. Kannst du auch undocken.
Das ja, also möglicherweise
Tastatur.
Möglicherweise brauche ich das dann gar nicht, aber spätestens da, also ich muss hier zum Beispiel auch gar nicht mehr einen Tab auslösen oder sowas. Ne? So, das ich halte das für praktisch, aber ja, das muss, nicht, muss nicht jeder teilen. Ja?
So. Darum, wenn ihr das benutzt, gerne in die Shownotes oder auf Facebook markieren oder ja. So.
Wenn ihr sagt, was für ein Quatsch, dann halt nicht.
Ne? Ja.
Neue GTM-Vorschau übrigens auch, was mich sehr traurig gemacht hat, die funktioniert ja teilweise auch deswegen nicht, wenn der Code nicht wirklich direkt in der Seite ist. Ne? So, wenn er irgendwie später nachgeladen wird, so mit Consent Manager, das kann schon mal problematisch werden. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, sowas wie Injektion von GTM-Codes in Seiten scheint auch nicht mehr so richtig zu funktionieren, oder?
Tja, wir schauen mal, was wir da jetzt noch basteln.
Ja, also sowas wie eine Webseite schon zu debuggen, bevor der Code eingebaut ist, was ich auch jetzt nicht jeden Tag, aber relativ häufig schon regelmäßig genutzt habe, das scheint jetzt so nicht mehr zu gehen, schade eigentlich.
Ja, war ein bisschen vorschnell alles. Und HTXS kommt es ja auch nicht durch.
Nee. Ne? Und was weiß ich, was da sonst noch so alles nicht funktioniert. Also man hört ja auch immer wieder von, man ist da jetzt irgendwas behoben worden von der immer wieder verloren gehenden Verbindung. Dann gibt es aber wieder andere Fälle, wo die sagen, aber mir passiert das aber auch immer noch. Also ich glaube, das ist alles wie GA4. War das ein bisschen zu früh auf dem Markt.
Ja.
Richtig. Ja. Oder zu wenig getestet, wie auch immer.
Ja. Ja. Blöd. Egal, wir müssen damit leben, geht nicht anders. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar eine Definition, was ist eigentlich ein Data Analyst und was ist ein Data Scientist? Weil aktuell schmeißen ja alle mit diesen Wörtern durch die Gegend und sagen, hey, wir brauchen Data Scientist und so oder Data Analyst. Und da erklärt Algorithmia.com, erklärt euch da, was ist eigentlich der Unterschied. Also ich glaube, es ist aktuell die meisten brauchen eigentlich einen Data Analyst, der die Daten analysiert, daher auch der Name. Und der Data Scientist, der bastelt eher an seinen Modellen, an seinen Machine Learning Sachen und entwickelt Algorithmen. So die kurze Zusammenfassung.
Ja, ist auch gar nicht so der Riesenbeitrag. Kann man sich einfach schnell
lesen. Ja. Dann hast du einen neuen Blog gefunden. Den kannte ich noch nicht.
Ich auch nicht, aber das Ding ist irgendwie auf Twitter steil gegangen.
Ja, und dazu ganz kurz, ich habe den dann kurz bei mir bei Feedly reingeschmissen, hatte mir plötzlich 20 neue Blogs vorgeschlagen, die da auch zu passen würden zum Thema. Jetzt ist mein Feed gewachsen, ich habe gar nicht alles lesen können für diese Folge, was da alles reinkam an Infos, an News und so. Aber jetzt zu deinem Thema.
Genau, also wie gesagt, ein Fundstück von Twitter. Ich kannte diese Quelle auch noch nicht, habe mich da auch noch nicht großartig durchgeklickt, aber möglicherweise gibt es da noch mehr interessante Dinge zu lesen. Das zumindest ist ein Beitrag, den ich interessant fand. Da ging es darum, wie man sich, wenn man mit dem BigQuery-Datenexport arbeitet, für GA4 zum Beispiel oder für die alten App- und Web-Properties auch schon, also Daten aus Google Analytics in BigQuery hat, wie man sich dann da selber auch Sessions bauen kann, also nach einem eigenen Session-Modell. Wir wissen ja, die Session ist ja mehr oder weniger sowieso so ein Hilfskonstrukt, irgendetwas, was 30 Minuten nach dem letzten Klick oder nach einer anderen Zeit irgendwie einschläft. Ne? So, aber was ist jetzt wirklich eine Session? Ne? Also wann fängt eine an, wann hört sie auf? Und wenn man dieses Konstrukt in das echte Leben überträgt, dann ist die Session aus Google Analytics vielleicht manchmal gar nicht so praktisch. Lange Rede, kurzer Sinn, man möchte sich vielleicht ein eigenes Session-Modell bauen und hier wird hands-on erklärt, wie man das in Google BigQuery mit entsprechenden Abfragen auch wirklich umsetzen kann. Fand ich ganz interessant. Ist auch überraschend kurz, der Beitrag eigentlich. Ja, und hat ganz schnelle Ergebnisse. Und wenn dann Simo Ahava sagt, hier ist ein Beitrag, den ich gerne selbst geschrieben hätte, dann wird man aufmerksam und deswegen bin ich da eben auch drauf gestoßen und viele andere auch, glaube ich.
Ja, wobei mir gerade aufgefallen ist, dass es ja schon GA4 ist, Markus. Das ist in die falsche Spalte gerutscht bei uns.
Ja, ist eigentlich schon GA4, das stimmt.
Aber da kommen wir gleich nochmal tiefer zu.
Ja, dafür passt es aber ja immer noch dazu, weil wir haben ja noch den Whiteboard Friday zum Thema, was ist eine Session in Google Analytics, noch mit dran gehängt.
Genau, also weil man mal wissen wollte.
Genau, ne? Also ganz selten haben wir ja mal auch einen Whiteboard Friday hier dabei, wo es dann in der Regel um Google Analytics Themen geht, die eher so basic sind, aber eben auch das Konstrukt der Session auch zu verstehen, wenn man sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat, ist das ein schöner Einstieg.
Ja, schön aufgemalt, schön erklärt am Whiteboard, wie es bei Mods üblich ist.
So ist es.
Und damit wären wir jetzt bei unserem Liebling.
Genau, dem Google Analytics 4 Block.
Wir lieben es.
Ja, wir lieben es. Da hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, dass wir viele Gründe sehen, warum das eigentlich noch nicht so wirklich fertig ist und warum wir es ein bisschen für zu früh halten. Und deswegen habe ich einen exemplarischen Beitrag rausgesucht von anderen Leuten, die diese Meinung teilen. Da gab es mehrere. Ne? So, ich habe jetzt hier einen genommen von Fred Pike. Der hat es auch, finde ich, ganz gut verargumentiert, auch wirklich, was einem da so ein bisschen irgendwie abgeht. Und der ist auch nicht so lang. Also wer selber noch irgendwie unschlüssig ist und sich überlegt, was würde mir fehlen, wenn ich umsteige, für den ist das ein guter Klick hier, finde ich.
Dem würde alles fehlen.
Ja, ja, gut, so ist ja nicht, ne, so. Aber
wir kommen naja, ja gleich. Aber wirklich, mir wird das Channel Grouping fehlen zum Beispiel.
Ja, mir würden auch viele andere Sachen fehlen. Ne?
Ja. So,
ja. Aber wir kommen ja gleich noch zu einem Beitrag, der das auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Vorher aber kommst du jetzt noch mal mit Buffy daher.
Ja, Buffy, wer kennt sie nicht? Unsere Buffy. Und da hat sich bei Blast Analytics, der Joe hat sich da hingesetzt und hat das Tracking, wie man das in Google Analytics 4 macht, mit dem Nutzer, mit einer Session und so, auf sein Binge-Watching von Buffy, und zwar der Folge Once More With Emotion. Wer kennt sie nicht? Die Musical-Folge muss man ja nicht extra erwähnen. Anhand der Folge mal erklärt, wie ist das eigentlich und wo ist der Fokus und warum ist eigentlich der Fokus gar nicht mehr so richtig bei der Session, sondern mehr beim Nutzer und so. Und was wird da gefeuert? Wie kann ich das anreichern und so? Sehr schön erklärt, sehr schön visualisiert. Mag ich. Habe ich nicht nur wegen Buffy reingenommen.
Ja, nee, aber trotzdem. Ne? muss den noch in Ruhe genießen, muss ich gestehen. Also der ist hier so auf den letzten Drücker reingekommen. Und auch ein Thema, wo wir, meine ich, auch zumindest in Nebensätzen schon mal drüber gesprochen haben. Glaube ich gar nicht im Kontext von Google Analytics 4 oder App und Web, war das Thema Google Signals. Und dass es ja schon etwas mehr ist, als einfach nur einen Schalter umzulegen in Google Analytics und zu sagen, ja, ich möchte Google Signals verwenden. Weil das ja nun wirklich eine Geschichte ist, die Identität von einem Gerät aufs andere übertragen soll. Das ist ihre, der Kernnutzen von Google Signals.
Ne? Ja, dass also im aktuellen Analytics ist das, wenn ihr das über diesen Geräte-Report seht, oder wie das heißt, wie heißt das denn Analytics im Dreier-Analytics, wie wir so schön sagen?
Ist das nicht eine Einstellung auf Property-Ebene? Doch.
Ja, aber in der Datenansicht hast du einen Report, der dann anzeigt, wo die überlappen, die Nutzer für Signals.
Genau, und der heißt.
In der Regel sind das, also zumindest bei meinen Kunden, egal wie groß die sind, sind das zwei Kreise, die nebeneinander liegen und sich nicht überlappen.
Ja, oder mal 2% überlappen oder wie auch immer.
Ja, ja, wenn also, überhaupt. Da ist nicht viel zum Überlappen, finde ich.
Ich glaube, genau über diesen Fakt haben wir mal gelacht und haben wir gesagt, eventuell ist die Situation irgendwie in den USA oder sowas anders als bei uns. Aber Google Signals ist ja jetzt so ein bisschen erhoben worden zum optionalen Identitätsparameter für Google Analytics 4. Ne? Man kann sich überlegen, ob man Google Signals verwenden will oder eine eigene oder nur Cookie-basiert oder wie auch immer. Und hier gibt es einen Beitrag, der das ganze Thema Google Signals auch nochmal aus Sicht des Datenschutzes betrachtet und das auch eher kritisch sieht. Ja, so. Also ob nun Device-ID oder User-ID oder Signals, überlegt euch, wenn ihr euch umstellt oder wenn ihr die Option annehmt, eine parallele Google Analytics 4 Property zu fahren, schaut euch an, was ihr da eingestellt habt für das Identitätsreporting.
Ja. Besonders, weil es ja auch ohne eingeloggt sein ins Google-Konto funktioniert, ne? Habe ich gelesen. Jetzt wusste ich auch noch nicht. Du musst nur dem AdNet-Network zustimmen und dann reicht das schon.
Genau.
Dann kannst du dich auch ausloggen und bist trotzdem noch dabei.
reicht dann schon, genau. So, oder du bist nur zum Synchronisieren des Browsers eingeloggt oder wie auch immer. Es gibt jedenfalls jede Menge Möglichkeiten, wie Google ja dich von einem Gerät auf das andere eigentlich erkennen kann.
Könnte, ja. Ja. Letztens hatte ich, also das ist ja auch immer, ich finde das schön, bei Analytics sieht man ja relativ schnell bei den demografischen Daten, wie viel Abdeckung ich eigentlich habe. Hm. Da sind manchmal nur 20-30%, die tatsächlich, wo man die mit erfassen kann mit ihren Google-Konten. Finde ich auch sehr spannend, dass da halt mehr gar nicht möglich ist teilweise. Also je nachdem, wer meine Zielgruppe ist.
Das wird auf jeden Fall gerade nicht mehr, sagen wir mal so. Ja, ja, so, damit sind wir beim Fokus auf die Vorteile.
Ja, die Michaela Lienhardt, eine Streiterin für die Vorteile von Google Analytics 4. Sie sagt, ist super, ist toll. Mehr oder weniger, also sie sagt auf jeden Fall, sie zeigt einem in einem Blogbeitrag, was es alles für Vorteile gibt im neuen Google Analytics 4. Und dann sagt sie auch, warum man eventuell das upgraden sollte oder nicht. Und wichtig ist, wenn ihr upgradet, ist ja ganz wichtiger Punkt, es passiert eure alten Properties nicht, sondern ihr könnt die Daten weiter benutzen und solltet sie auch weiter benutzen, denn bevor das System, das neue System funktioniert, dauert es halt, würde ich sagen. Wäre ich noch vorsichtig, ich kann da noch nicht so viel Learnings rausziehen aus dem neuen System wie aus dem alten, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass man einem alten Pony nicht so schnell neue Tricks beibringt oder nicht, weiß ich in meinem Fall ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja. So, aber es sind ja die Leute, die kritisch sind, haben vollkommen recht. Und die Leute, die die Vorteile sehen und sich darauf fokussieren, haben ja auch eigentlich recht.
Ne? Auf jeden Fall.
Es gibt ja jede Menge coole Sachen in Google Analytics 4 und es ist ja nicht so, dass ich es verteufle. Ich würde mich ja darauf freuen. Ich finde halt nur den Zeitpunkt blöd gewählt, jetzt Leute darauf zu stoßen. Ich hatte letzte Woche den ersten Kunden, der dann sagte so, ich habe jetzt dies, das, sonst noch was. Ich kann das nicht vernünftig verbinden mit Google Ads. Ich sage, aber die Amis können das schon super. Ja, du hast wahrscheinlich eine neue Property angelegt. Ja, klar. Ich sage, ja, dann wird die Google Analytics 4 sein. Ne? Ja, ich konnte nichts anderes. Ich sag, da kann man schon, ne? Muss man nur zwei
Klicks. Muss man nur wollen.
Muss man nur zwei Klicks machen, die nicht offensichtlich sind, ne? Es fällt einem nicht ins Auge, dass man nur Universal Analytics noch machen kann. Ja, ich kann das verstehen. So, wenn jetzt jemand eine neue Property anlegt und dann ganz plötzlich sagt, oh, das geht ja gar nicht und
was ist das für eine ID? Wo kommen denn hier die Daten her? Wo sind meine Datenansichten?
Was beschreiben die mir für einen Blödsinn in ihrem Tech-Manager-Buch und so, ne? So, also, ja. Das hat ja so alles noch so seine Implikationen. Die Welt ist einfach noch nicht bereit für Google Analytics 4, sagen wir es mal so.
Ja, das ist einfach, ja. Ja.
Aber was zum Beispiel eben geil ist, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist dieser BigQuery-Export. Ja?
Auf jeden Fall.
Und was ich nicht wusste, ist, dass der schon mehr oder weniger Realtime stattfindet, ne? So, du hast da ja partitionierte Tabellen und die für den laufenden Tag, die wird mehr oder weniger der Markus sagte sowas wie spätestens 10 Sekunden oder sowas abgedatet sein, nachdem so ein Hit irgendwie reingelaufen ist. Und genau wegen dieser Realtime-Verfügbarkeit von Daten hat er sich gedacht, wäre es doch eine gute Idee, wenn jemand auf eine Bestellbestätigungsseite ankommt und wir jetzt eine Transaktion messen wollen, zu gucken, ob die schon in den Daten steht. Ja, also man sendet die ID irgendwie mehr oder weniger.
Damit bist du jetzt schon zum nächsten Blogbeitrag gesprungen.
Bin ich schon rübergesprungen.
Super Überleitung, muss ich sagen.
Respekt. Genau. Ja, man hat es jetzt erst gemerkt. Ja, so. Also Markus Stahl hat in seinem Blog beschrieben, wie man mal eine ganz andere, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, doppelte Transaktionen zu vermeiden. Ja. Viele sind halt mit einem lokalen Cookie-Cache oder sonst irgendwas verbunden. Und er hat halt einen anderen Ansatz gewählt und sagt, ich frage einfach BigQuery, ob sie die Transaktion schon kennt. Über eine Cloud-Function, ja, und wenn ja, dann lasse ich das mit dem Tracking einfach. Fand ich toll, ja, und hat bestimmt auch in entsprechenden Einsatzszenarien, ist es vielleicht sogar die zu bevorzugende Methode. Ja. Ich fand's cool. Ich meine, 10 Sekunden sind immer noch 10 Sekunden, ne, also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, ganz ungeschickt auf Steuerung F5 fällt, dreimal mit dem Kopf auf einer Bestellbestätigungsseite, dann mag das vielleicht irgendwie. Weil
ja, aber bisher waren die Transaktions-IDs Session Safe. Das heißt, pro Session nur eine
Transaktion. Ja, genau. Also das macht eigentlich sowieso nichts, ne? Wenn es innerhalb der gleichen Session fünfmal sendet.
Zumindest im Dreier.
Passiert eigentlich nichts. Ja. Genau, im Dreier. Im Dreier BMW war das noch in Ordnung. Wie das jetzt im neuen Modell aussieht, wissen wir noch nicht. Ja. Das ist aber auch der Punkt, ne? Also wenn da jetzt Erfahrungen dazukommen, dann wird sich das alles irgendwann aufklären. Und deswegen finde ich es halt gut, dass es Leute gibt wie den Markus, die da sagen, so ich umarme das Thema jetzt mal und lass mich da voll drauf ein und versuche so viel wie möglich jetzt Nutzen draus zu ziehen. Und bei ihm ist es halt im Moment BigQuery und deswegen gibt es da diese kleine Serie von Google Analytics 4 Rezepten.
Der Markus macht auch zusammen mit dem Patrick Community-Webinare, wo er Leuten beibringt, GA4 und jetzt auch E-Commerce, GA4 und so. Da hat er auch einen Blogbeitrag zu.
Ja. Den auch schon. Den haben wir hier gar nicht. Den könnten wir gleich noch da drunter nageln hier, dann kommt er mit in die Shownotes. Ja, also genug des Lobes, aber finde ich gut.
Ja. Ja. Dann gibt es auch eine neue Funktion in GA4 und zusammen mit Data Studio. Es gibt jetzt interaktive Segmente, darüber schreibt Visi. Visi.fr schreibt darüber, dass man jetzt in den Berichten selber mit Dropdowns oder mit Checkboxen die Segmente interaktiv auswählen kann. Konnte man bisher nicht, scheinbar. War mir nicht bewusst, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber die Data Studio machen, kennen das Problem vielleicht, Segmente waren nur sozusagen direkt auswählbar und jetzt kann man das direkt im Dashboard selber nochmal auswählen.
Ja. Fein. Also tangiert dich wahrscheinlich genauso wie mich.
Ja, wir sind ja beide nicht so ein Data Studio.
Nee, eben, mehr so nebenher, aber egal. Ja, und jetzt, weil wir jetzt eine dumme Reihenfolge eigentlich, da wir ja gesagt haben, BigQuery Export ist eine coole Sache. Jetzt hier nochmal hinten raus, auch bei Markus Stade im Blog, einfach ein Post, wie man den Export zum BigQuery einrichtet und eben auch nutzt. Oder für wen dem der Setup-Part, also das Einrichten, zu kurz ist, da hat dann irgendwie hier Werbepaule hat auch noch was geschrieben.
Paul Koks von onlinemetrics.com.
Genau. Und beide Links auch in den Shownotes.
Genau. Und dann das Letzte, was ich super spannend finde, weil das den Weg aufzeigt, und zwar hat die Christa Seiden was veröffentlicht zum Thema, wie lösche ich denn Daten in Analytics 4, weil das geht jetzt plötzlich. Wir können Daten löschen, und zwar sehr spezielle Daten. Das heißt, wir kommen direkt rein und können sozusagen Sachen, die Nutzer betreffen, löschen und so. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das jetzt eigentlich Google Analytics der Weg, dass wir die Hoheit über unsere Daten bekommen und diesen scheiß DSGVO damit loswerden? Dass wir sozusagen die Daten bei uns speichern in unserem BigQuery in unserem Europa und dadurch dann sozusagen volle Datenhoheit haben? Dass das der Weg sein könnte? Markus, was meinst du?
Ja, aber dass die gespeicherten Daten in BigQuery sind ja nicht exklusiv, also sind ja nicht die einzigen Daten, die gespeichert sind insofern.
Könnten ja aber ja so sein, dass sie direkt live auf die BigQuery-Daten gehen für ihre Auswertung, für Analytics.
Das habe ich noch nie gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, könnte man natürlich damit rauskommen aus der Nummer, hast du recht.
Einfach sagen, hey, ihr habt eure Daten selber, Europa, fertig.
Ja.
Ihr müsst jetzt BigQuery kaufen, okay.
Nee, die ersten 5 Jahre umsonst natürlich, ne?
So. Ja, die ersten 5 Jahre und dann, wenn es teuer wird, dann wird es teuer.
Bis so viele Daten drin sind, dass du gar nicht mehr raus kannst. Nee, aber klar, das könnte man schon mal vernünftig zu Ende denken, hast du recht.
Das nur mal als Gedankenspiel. Okay, das wäre mit Analytics 4 jetzt schon durch. Wir haben nur 10 Beiträge dazu gehabt.
Ja, aber dafür machen wir eine extra News-Folge. Was soll's? Dann haben wir uns ein bisschen dran
aufgeregt. Mir kommt es so vor, als wären wir zurück im Jahr 2010, wo dauernd ganz viel veröffentlicht wurde.
Ja.
Jetzt plötzlich wieder jeder schreibt was über Analytics 4. Finde ich voll cool, dass da jetzt wieder mehr veröffentlicht wird. Neue spannende Sachen, weil da so viel, auch Machine Learning-mäßig, da wird so viel Neues entstehen. Sehr spannend.
Und wir sind live dabei, ist das nicht toll? Ja. Und damit wir was zu feiern haben, Dinge, die wirklich besser geworden sind, ja, das waren ja die Bulk-Actions, die in den Google Tag Manager Einzug gehalten haben, die uns erfreut haben, glaube ich, in der letzten News-Folge. Und in dieser sind die Bulk-Actions jetzt auch für Trigger dazugekommen. Das heißt, die Zuweisung von Triggern
zu mehreren Texten. Immer so. Ich bin so, okay.
Ich nutze das dauernd.
Ja, ich weiß, du feierst das, boah, voll geil. Und ich so, okay.
Ja, wenn ich vorher immer so jetzt reinklick, warte, jetzt ist der Tag Manager auch nicht dafür bekannt, dass wenn man einen Klick macht, dass dann sofort irgendwie diese Bearbeitungsmasken aufpoppen und wenn man die speichert, dass die sofort zu sind. Das ist ja jetzt nicht, du weißt, was ich meine, ne? Also
mich stört eher, dass sie immer sofort zu sind, wenn ich speichere.
Dann ist dein Tag Manager zu schnell oder sowas. Also ich finde das Ding immer gehend langweilig und wenn ich dann eine Triggeränderung habe und ich weiß, ich muss jetzt irgendwie 5 Tags aufmachen und da irgendwie einen Trigger rangehen, dann kriege ich vorher immer schon diese innere Überwindung, da kostet mich das, irgendwie da überhaupt ranzugehen, weil ich weiß, jetzt wird hier wieder ganz viel Zeit damit verbrannt, dass ich dem dabei zuschaue, wie der Fenster auf und zu macht. Und deswegen finde ich diese Bulk-Action so toll, weil man da eben furchtbar viel Zeit mitsparen kann.
Ja. Okay. Ja, und dann hätten wir jetzt noch, wir haben ja gedacht, wir müssen nur noch einmal in den Data Layer ran, wurde uns ja versprochen, ab jetzt wird alles automatisch, wir müssen nie wieder was ändern. Für Google Analytics 4 E-Commerce ist dem leider nicht so, wir müssen den Data Layer ändern. was genau jetzt, wie die Spezifikationen aussehen, hat Simo Haber in seinem Blog und natürlich auch eine Lösung, dass wir das direkt umwandeln können aus dem Vorhandenen.
Genau.
Das reicht dazu, oder?
Das reicht dazu, ja. Also es gibt ein Custom-Template, ne? Wer da Bock drauf hat, das sieht man in dem Blogbeitrag und das ist auch in der Template-Gallery zu finden.
Dann könnt ihr sozusagen direkt umstellen von Enhanced E-Commerce GA3 auf GA4. Wir hinterfragen die 4 jetzt gar nicht mehr, ne, Markus? Wir nehmen ja als Gesetz, dass wir jetzt von GA3 und GA4 reden.
Ja. Ja, GA4 ist schon richtig, die haben es ja selber so genannt.
Ja, aber GA3 sagen wir jetzt auch schon.
Ja, irgendwie muss man es ja, sonst müssen wir Universal Analytics sagen, das ist mir auch recht. Also UA oder GA4, Hauptsache man weiß, was gemeint ist. Lustig finde ich ja immer noch, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt, ich habe am Anfang gedacht, Google Analytics 4 heißt Google Analytics for Properties. Und dieses 4 wäre einfach ein lustiges For.
Auch gut.
Weil in dem Beitrag, in dem die es rausgebracht haben, also dieser Ankündigungsbeitrag, da stand Google Analytics 4 immer sofort gefolgt von Properties. Das bezog sich aber einfach, das war, glaube ich, ein reiner Zufall, da hat keiner drauf geachtet, es lag am Kontext des Satzes. Ja, legen Sie heute Google Analytics 4 Properties an, bla bla. Ja, so. Und so stand da 3-4 Mal irgendwie Google Analytics 4 immer gefolgt von Properties. Sodass ich anfangs gedacht habe, der Kack heißt jetzt Google Analytics for Properties.
Würde ja auch Sinn machen, wenn wir keine Datenansichten mehr haben.
Ja, und ich höre auch Leute das heute noch so sagen. Und ich lese, dass heute auch noch Leute in ihren Blogbeiträgen so bezeichnen. Und ich kann verstehen, warum es so ist, aber ich halte es für ein Missverständnis.
Vielleicht hast du es in die Welt gesetzt mit dem Podcast, dass du davon mal geredet hast.
Nein, gar nicht. Ich habe ja, das ist also Ich habe ja schon in meinem ersten Beitrag zu Google Analytics 4 habe ich direkt im Einleitungssatz habe ich die Hosen runtergelassen und habe gesagt, ich habe es anfangs missverstanden.
So. Okay, gut.
Da kann mir keiner einen Strick draus drehen. Wollen wir die News verlassen und schnell in die Termine hüpfen?
Ja. Was haben wir für Termine?
Ja, so ein paar haben wir. Ja. Also ich habe hier mal aufgeschrieben, erstens die Open Digital City, die tatsächlich auch bald open ist, ab dem 1.12.
Markus, die heißt nicht Open Digital City, das heißt Odyssey, glaube ich.
Odyssey. Okay.
Glaube ich zumindest, von Odyssey schätze ich, oder?
Ja, also auf der Website steht Open Digital City. Habe ich das mal geglaubt?
Ich dachte, das wäre Odyssey.
Ja, aber ich höre das jetzt, also du überraschst mich heute zum zweiten Mal.
Ach, okay.
Klingt für mich jetzt eigentlich erstmal schlüssig. Aber ich glaube, es ist die Odyssey.
Gerade wenn Marco Young kennt, der immer solche Wortspielereien hat.
Ja, ja, ne? Also Wayne, sonst wird sowas einfallen. Ja.
Ja.
Nee, aber wie auch immer das Ding heißt, es macht auf am 1.12. und ich bin mal so gespannt sehen? Wie viele andere auch. Ich habe auch einen Beitrag eingereicht, der da irgendwo da rumhängt und wir werden sehen.
Man kann gespannt sein.
Man kann gespannt sein, genau. Wir packen den Link nochmal zur UDC in die Shownotes. Es ist ja eine Marketingveranstaltung im weitesten Sinne, also muss es auch irgendwie was mit Webanalyse zu tun haben. Ich hoffe, es ist nicht nur mein einer Beitrag. Aber ja, das ist ja auch etwas, was da nicht irgendwie aufhört. Ne? Das soll ja weitergehen und ich bin da ansatzweise gespannt. Wer noch kein Ticket hat, der kann sich ja 2 Stunden Schnupperticket für lau holen. Ansonsten gibt es so ein 2-Tages-Ticket, das kostet irgendwie ein 20, das ist auch nicht so die Welt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier ganz spontan irgendwie 2x2-Tages-Tickets als Kommentargewinnspiel zu dieser Folge.
Und wo muss ich kommentieren?
Einfach kommentieren zu den Shownotes von dieser Folge.
Okay.
Einfach rein kommentieren. Will
Ticket gewinnen.
Und
unter den ersten 100 Kommentatoren verlosen wir 2x2 Tickets.
Ja, unter den ersten 100. Also beeilt euch. Machen wir. Ich habe hier noch ein paar, ne? So, und dann machen wir 2x diese 2-Tages-Tickets. Ansonsten kosten die, weil wie gesagt, ein 20 oder sowas, ist jetzt nicht die Welt. Wäre schön, wenn möglichst viele Leute da mal vorbeischauen, glaube ich. So, in der nächsten Folge können wir vielleicht schon erzählen, wie unser erster Spaziergang durch diese Stadt gewesen ist.
Kann man nicht zusammen machen, die Spaziergänge, ne?
Weiß ich nicht. Werden wir alles rausfinden. Das geht bestimmt.
Ja.
So. Dann ein kurzer Service-Hinweis. Für diese Folge wird es noch reichen, wenn wir die schnell rausproduzieren wollen. Am 19. und am 25.11. gehen die letzten beiden Ticketwellen für das Measure Camp UK raus. Ich habe es geschafft, mir in der ersten eins zu sichern. Du vielleicht auch schon. Wenn noch nicht, dann häng dich halt wirklich zur entsprechenden Zeit irgendwie ran. Es sind jeweils 100 Tickets, die werden in Minuten weg sein.
Okidoki, packt den Kalender, denkt an die Zeitverschiebung mit UK eventuell. Ist da eine Zeitverschiebung? Ich weiß gar nicht.
Ja, also ich habe auf jeden Fall zweimal vom Rechner gehangen. Einmal eine Stunde zu früh und dann nochmal. Macht das zur Not auch, es hilft. Dann haben wir ja irgendwie in Nordamerika hat auch noch irgendwie so eine eigene Veranstaltung. Da habe ich aber keine konkreten Termine, wann die nächsten Ticketwellen sind. Dann ist in Lyon noch alles irgendwie, das geht ja jetzt alles irgendwie virtuell und deswegen sind die Chancen gerade ganz gut, einfach wenigstens an so einem virtuellen Mischercamp teilzunehmen.
Gibt es keine T-Shirts, ne?
Da gibt es wahrscheinlich keine T-Shirts, nee. Aber wer zum Beispiel zu den ersten 100 Jahresticket-Käufern von der ODC gehört, der kriegt tatsächlich ein Goodiebag. Also das ist physikalisch, das wird versendet per Post.
Cool.
Ja, also die erste.
Nicht virtuell versendet.
Ich hatte gefragt, ob es irgendwelche virtuellen Güter für virtuelle Goodiebags denn gibt. Und es gibt also tatsächlich physikalische wohl.
Ja. Ja. Okay. Dann hätten wir die Termine soweit durch für heute.
So sieht es aus. Jetzt empfehlen wir nur noch kurz
die besten Mama. Podcasts der Welt.
Ja. So. Listen to the best.
Genau.
Wie war dieser Spruch? Ich habe den vergessen. Im Feed steht der immer noch drin. Irgendwie.
Ja. Ich weiß gar nicht, von welchem Spruch du redest, aber nee, wir wollten mal sagen, wir sind hier Teil des Termfrequenznetzwerks und wir sind da ja nicht alleine. Also je nachdem, wie du unseren Podcast gefunden hast, gibt es ja noch viel mehr im Termfrequenznetzwerk zu finden. Zum Beispiel das SEO-Haus vom Jens Faulhard, womit alles angefangen hat, oder was hörst du so sonst aus dem SEO-Haus, aus dem Termfrequenznetzwerk?
Ich bin da ganz offen. Also ich höre gelegentlich den Content-Kompass und dann den Online-Radar, wenn er denn mal kommt. Ne? Das kommt ja auch.
Die Social-Marketing-Nerds. Ja.
Die Social-Marketing-Nerds höre ich gelegentlich. SEO-Haus eigentlich, hat es aber selber auch schon genannt. Ne?
Sind immer sehr lange Folgen.
Ja.
Aber so ist ja unser Podcast entstanden, dass ich ja Gast im SEO-Haus war und gedacht habe, das können wir auch, Markus. Das machen wir jetzt auch.
Ja,
das siehst du mal. Ne? Und so ist es ja tatsächlich entstanden. Okay, aber dann hört ruhig rein in Termfrequenz-Podcast. Vielleicht macht es auch schon. Lohnt sich auf jeden Fall. Das ist unsere Podcast-Empfehlung für diese Folge.
Und ich habe so im Gefühl, als würde da demnächst nochmal eine neue Sendung entstehen.
Habe ich auch so ganz, ganz
genau.
Gefühl. Können wir dann berichten davon?
So ist es.
In der übernächsten Folge vielleicht.
Ja, und damit sind wir durch.
Jo.
Ja, machen wir es kurz. Sagt uns, was immer euch bewegt. Auch gerne Feedback jetzt hier zu diesen Fundstücken oder wenn ihr irgendwie was anders seht oder wie auch immer. Kommentiert es. Diesmal auf jeden Fall ordentlich kommentieren hier bei den Shownotes zu diesem Beitrag auf termfrequenz.de, um eins von diesen begehrten Tickets abzugreifen. Also zweimal zwei Tagestickets tun wir raus. Ansonsten bleibt uns gewogen. Hört uns auf Soundcloud, wo immer ihr wollt. Spotify, Tritra, Trulala, Amazon sind wir, glaube ich, auch inzwischen zu hören. Meine ich. Google Podcast sowieso. Wenn wir es vergessen, werden wir wieder darauf aufmerksam gemacht. Das finde ich immer toll. Ich habe es ja letztes Mal vergessen, irgendwie bei Podigy zu veröffentlichen. War ein bisschen blöd.
Ach, Mann.
Da kam das Ding mal drei Tage später. Aber solange es auffällt, wissen wir ja, dass wir noch Hörer haben. Danke dafür. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt podcast@analytrix.de und damit sind wir raus aus dieser Folge, würde ich sagen.
Und wir hören uns dann in circa 2 Wochen wieder.
Ja, oder vielleicht sogar noch schneller, oder? Vielleicht in anderthalb. Wir werden es sehen.
Okay, bis dann.
Ciao.
Ciao.